Deutschlandfunk Interview.
Morgen ist großes deutsch-französisches Freundschaftsjubiläum, 60 Jahre Élysée-Vertrag. Die gesamte Bundesregierung und viele Bundestagsabgeordnete fliegen nach Paris zum Festakt in der Sorbonne und zur gemeinsamen Kabinettssitzung. Viele schöne Bilder und schöne Worte für die Öffentlichkeit, aber jeder weiß, dass es unter der Hochglanzoberfläche derzeit brodelt. Deutschland und Frankreich könnten in der Krise gemeinsam vorangehen, als Zeichen eines geeinten Europas, tun es aber gerade nicht so wirklich. Da werden Doppelwumse nicht abgesprochen oder mit Panzerlieferungen öffentlichkeitswirksam vorgeprescht. Sind das nur temporäre Verstimmungen oder ist das mehr? Daniel Cohn-Bendit kennt beide Seiten. Er saß zwischen 1994 und 2014 im Europaparlament, sowohl für die Deutschen als auch für die französischen Grünen. Er galt zumindest zu Anfang der Präsidentschaft von Emmanuel Macron als dessen Vertrauter und jetzt ist er am Telefon. Guten Morgen, Herr Cohn-Bendit.
Guten Morgen, Meier.
Warum können Scholz und Macron nicht miteinander?
Ja, wenn ich das wüsste. Also es scheint mir, dass auf der einen Seite der deutsche Bundeskanzler, Herr Scholz, keine Kraft, keine Vision hat, es mit Frankreich etwas zustande zu bringen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist Emmanuel Macron überzeugt, dass er eine Vorstellung, eine Vision von Europa hat, die er durchsetzen will. Und er prallt gegen einen Bundeskanzler, der meiner Meinung nach einfach nicht verstehen will, was die Franzosen wollen.
Ja, jetzt hat aber schon Helmut Schmidt gesagt, wer Visionen hat, soll bitte zum Arzt gehen. Und das hat ihn nicht daran gehindert, ein dezidiert gutes Verhältnis zu seinem französischen Amtskollegen
zu
führen.
Ja, der hatte aber auch Visionen. Der Helmut Schmidt war ein merkwürdiger Mensch, ja, aber das ist ja was anderes. Er war der überzeugte, größte Weltökonome und er hatte nur einen, den er noch anerkannte, war Valéry Giscard d'Estaing. Der hat die Vision von sich gehabt, dass er der Größte ist und dass er in seinem Pendant Valéry Giscard d'Estaing auch einen Großen hatte.
Aber die Vision hat Scholz doch auch, dass er der Größte ist.
Ja, das weiß ich nicht, ob er die Vision hat. Es scheint mir bei dem Bundeskanzler alles einfach kleinkariert daherzukommen. Und wenn mir jemand seine Haltung zur Panzerlieferung in der Ukraine erklären kann, der kriegt von mir einen Nobelpreis. Ja, weil es ist doch einfach unverständlich, was sich da abspielt. Kurz gesagt, nehmen Sie doch mal das Beispiel dieses berühmten Wumms, der 200 Milliarden. Das am Abend davor der Kanzleramtschef, Herr Schmidt, im Élysée-Palast ist und mit Macron diskutiert die Zukunft und davon keinen Wort erwähnt. Warum nicht? Mhm. Weil Schmidt genau wusste, dass Macron nicht entsetzt wäre, sondern gesagt, verstehe ich, aber dann müssen wir einen europäischen Fonds auflegen, einen zweiten, damit die Staaten, die so eine Mobilisierung ihres Haushalts nicht hinkriegen aufgrund ihrer Haushaltslage, dann von Europa aus unterstützt werden können. Und das wollte Deutschland nicht, das wollte Schmidt nicht, weil er wusste, dass Scholz das nicht wusste und deswegen hat er es nicht erwähnt. Und das ist meiner Meinung nach genau das, was ich sage, mangelnde Vision. Das heißt, Scholz im Grunde genommen handelt nicht so, wie er redet. Das heißt, dass Deutschland mitten in Europa nur mit Europa, das heißt mit Frankreich auch handeln muss und kann.
Macht Macron das denn? Weil die deutsche Seite, da heißt es ja zum Beispiel, so ein großes Hilfspaket, so ein großes Rettungspaket für die Verbraucherinnen und Verbraucher, das hat es in Frankreich schon längst unabgestimmt mit Deutschland gegeben. Schon seit einem Jahr läuft das, weswegen ja beispielsweise die Inflation ja auch deutlich niedriger ist in Frankreich als in Deutschland.
Ja, ja und nein. Das Problem ist nur, dass die Stellung der deutschen Wirtschaft eine andere ist als die der französischen Wirtschaft. Das ist nun mal so. Also als Helmut Kohl mit François Mitterrand dann durchgesetzt hat, dass es den Euro gab, da wusste er um den Unterschied des Gewichts der französischen Wirtschaft und der deutschen Wirtschaft. Und das müsste einfach der Bundeskanzler wissen, dass in dieser Situation ein 200-Millionen-Paket Deutschlands eine andere Bedeutung hat als das von Frankreich. Das ist nun mal so. Das heißt, man muss sich bewusst sein, welche welches Gewicht jedes Land in Europa hat und was man einbringen kann.
Also, dass die Beziehung momentan relativ deutlich für jedermann sichtbar so schlecht ist zwischen Deutschland und Frankreich, dass es eher ein Versagen Berlins als ein Versagen Paris.
Sagen wir so, ich nehme mal ein Beispiel. Ja? Der Bundeskanzler hält eine Rede in Prag über Europa. Bewundernswert. Man muss diese Einstimmigkeitszwang überwinden. 14 Tage später, wenn es um ein Problem geht, dann fordert wieder der Bundeskanzler Einstimmigkeit.
Sie meinen den Gaspreisdeckel?
Es geht um den Gaspreisdeckel, ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Das ist das, was man nicht versteht. Ja? Das heißt, Deutschland und Frankreich, das Verhältnis zwischen Deutschland war immer kompliziert, war immer schwierig. Das ist nicht wahr, dass es da nur sonnige Zeiten gab, wo nur die Sonne schien. Aber wenn die, und das war schon unter Frau Merkel das Problem, wenn man nicht was will, dann wird man diese Schwierigkeit nicht überwinden. Und man versteht nicht, was eigentlich der Bundeskanzler in Europa will. Und deswegen ist es so schwierig, die objektiven Schwierigkeiten zu überwinden.
Und dass dann beispielsweise Macron einen Tag vor einem Telefonat mit von Scholz und Biden vorprescht, um die Lieferung von Schützenpanzern zu verkünden, worüber man laut deutscher Darstellung schon seit Wochen im Gespräch war, das geht dann unter Revanche faul?
Naja, das ist ja so mit den Panzern, es ist ja also lächerlich. Ja, es wird ja so, über Wochen wird worüber geredet, und das haben Sie doch bis gestern, bis Rammstein gesehen, wurde darüber geredet, warum will Deutschland endlich diese Panzer nicht liefern. Also es gibt in Europa 2000 Leopard-Panzer, die Deutschland geliefert hat in den letzten Jahren. Man wird mir nicht sagen, dass es unmöglich ist, 10%, 200 dieser in Europa real existierenden Panzer an die Ukraine zu geben, irgendwie zu verteilen. Und das könnte Deutschland organisieren. Und diese Position, die Deutschland hat, wird Deutschland sehr bezahlen. Und es kann sein, dass Macron gesagt hat, okay, er sieht ein, warum die Abrahams nicht geliefert werden, die Panzer aus Amerika nicht geliefert werden, weil sie zu schwer sind, weil es eine Energiefrage ist. Also bricht er vor, um Scholz zu zwingen. Aber das Problem ist nicht, dass Macron da nach vorne gebrecht ist, sondern dass Scholz eine auf die Bremse drückt, dass keiner mehr versteht, was man da machen kann.
Und was Macron will, das ist Ihnen immer klar?
Nee, aber das ist ein anderes Problem. Was er in Europa will, ja. Aha. Was er in Europa will, ja. Er will, er braucht, also... Er weiß, dass Frankreich nur die Größe Frankreich entscheidend, wenn Europa stärker wird. Das heißt, Macron hat verstanden, dass es eine strategische, politisch-militärische Souveränität Europas entwickelt werden muss. Das will er. Ja? Und dann gibt es Widersprüche. Und genau an diesem Anspruch muss sich Scholz messen, auch in kleinen Entscheidungen.
Und auf der anderen Seite steht aber nun mal die deutsche Angst, dass man dann, ich benutze jetzt dieses Wort bewusst, zum Zahlmeister Europas wird.
Ja, und Helmut Kohl, als er den Euro wollte, weil er wollte, dass Europa vorankommt, wusste, dass in bestimmten Situationen Deutschland Zahlmeister sein muss. Und danach gab es Schwierigkeiten. Ja, was heißt Deutschland Zahlmeister? Deutschland profitiert mit am meisten von Europa. Das heißt, dieser Ansatz, diese Angst, Deutschland ist Profiteur von Europa. Das muss man sich sagen und nicht einfach Zahlmeister.
Diese politischen Verstimmungen, die es jetzt zwischen Deutschland und Frankreich gibt, sind das einfach nur Verstimmung zwischen zwei Regierungschefs, zwischen zwei oder einem Staatspräsidenten und einem Regierungschef, oder gehen die tiefer derzeit?
Ich glaube, die Verstimmungen sind die Verstimmungen, die es immer gegeben hat. Aber das Problem ist, es gibt zwei Regierungschefs, und da kann man sagen, der eine oder der andere, die Fehler der beiden, ja, die unfähig sind, über diese Verstimmung im Grunde genommen zu überwinden. Und das ist umso schlimmer, als wir in einer Kriegssituation sind. Wir sind in einer Situation, wo wir der Ukraine helfen müssen, sich von der Aggression der Russland zu befreien. Wir sind nicht auf einer Spielwiese, wir sind nicht im Schulhof, ja, sondern wir sind in einer Situation, wo wir ein starkes Europa, das heißt eine starke deutsch-französische Bindung brauchen, um auch der Ukraine zu helfen.
Und das gibt es, und diese Gemeinsamkeit, eigentlich wäre es ja jetzt logisch, wenn Deutschland und Frankreich sich gemeinsam abstimmen. Warum ist das nicht möglich? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden.
Ich auch nicht.
Ja.
Ich kann Ihnen nicht eine Erklärung geben. Das ist ich behaupte, aber das können Sie mir sagen.
Ja, es weiß ich noch nicht.
Es ist mehr die Borniertheit des Bundeskanzlers als das Problem Frankreichs. Diese Angst, Deutschland sei der Zahlmeister oder so weit.
Ja.
Gucken Sie mal, zur Zeit, als Schäuble und damit Frau Merkel entschlossen waren, Griechenland aus dem Euro zu verdrängen. Nur als der französische Staatspräsident François Hollande aufgewacht ist und gesagt hat, das machen wir nicht mit, das würde ein Bruch zwischen Deutschland und Frankreich bedeuten, hat Merkel zurückgerudert und Schäuble gesagt, das machen wir nicht. Das heißt, es war eine Entscheidung der Bundeskanzlerin. Und die Lange, genauso wie Scholz, im Grunde genommen alle französischen Vorschläge abgewendet hat. Und da sieht man, dass es in dieser Beziehung in schwierigen Zeiten davon abhängt, wie die beiden, der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin und der Staatspräsident oder die Staatspräsidentin, gab es noch nie in Frankreich, wie sie zueinander finden. Und diese Beziehung, also Schröder und Chirac, waren nicht von vornherein dazu auserwählt, sich zu verstehen.
Ja.
Ja, sie haben in der Zeit des Irakkriegs zueinander gefunden.
60,
mit viel Skepsis.
60 Jahre Élysée-Vertrag. Das deutsch-französische Verhältnis, ein Verhältnis mit Höhen und Tiefen. Daniel Cohn-Bendit, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.